Ich habe eben gedacht, lebendige Gemeinde, was hat der Saulauf eigentlich damit zu tun? Aber ich habe es jetzt verstanden. Es geht gemeinsam durch dick und dünn und es wird auch manchmal ganz schön schwierig. Man muss auch über die ein oder andere Stelle rüber balancieren und man hat ein gemeinsames Ziel. Das gefällt mir. Eigentlich ist der Saulauf eine super Illustration für lebendige Gemeinde. Und das ist jetzt eigentlich auch so, ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, die Gliederung ist diesmal echt ein bisschen schwierig. Jetzt ist der Saulauf auch noch dazu gekommen. Meine Frage war eigentlich, was hat die Feuerwehr, der Blinddarm oder das größte Spiegelteleskop der Welt mit lebendiger Gemeinde zu tun? Als wir am Donnerstag aufgewacht sind, dann war das so, die Sirenen haben uns wach geklingelt und vor unserem Schlafzimmerfenster war diese riesige Rauchsäule zu sehen. Keine 5 Minuten später waren die Feuerwehrautos unterwegs und ich war wirklich überrascht, wie schnell sie diesen Brand unter Kontrolle gekriegt haben. Als wir das gesehen haben, dachten wir, oh wei, das geht böse aus. Aber es kamen Feuerwehren von überall und ich habe gehört, es waren auch einige von hier dabei. Ist jemand da, der dabei gewesen ist am Donnerstagmorgen? Ja, danke schön. Ja. Also mich hat das schwer beeindruckt und bestimmt war das nur möglich, dass ihr diesen Brand löschen konntet, weil die Feuerwehr gewöhnlicherweise nicht nur Feste feiert und mit ein bisschen Tatütata ab und zu mal um den Block fährt, sondern weil ihr eine eingespielte Mannschaft wart, weil ihr sogar mehrere Mannschaften wart, die hier zusammengearbeitet habt. Und da hat jeder Bescheid gewusst. Ich glaube, dass auch niemand auf die Idee kommen würde, der Feuerwehr vorzuwerfen, dass sie sich an ganz klare Regeln hält und dass sie alle eine gemeinsame Gesinnung mitbringen, die sie zusammenschweißt. Feuerwehrleute wollen den Brand bekämpfen und wenn nötig sogar ihr Leben einsetzen, um anderes Leben zu retten. Ich finde das toll. Vielleicht versteht ihr jetzt, was lebendige Gemeinde mit der Feuerwehr zu tun hat. Da ist auch diese gemeinsame Gesinnung. Und Gemeinde sollte auch nicht nur im Notfall eine Gemeinschaft sein, sondern grundsätzlich, und dann ist sie auch im Notfall zur Stelle. Vor allen Dingen geht es auch darum, dass Menschen gerettet werden. Und die Grundlage für diese Haltung zur Gemeinde, die finden wir bei Paulus im zweiten Teil des Römerbriefs. Wir lesen mal in Kapitel 12. Ich habe den Vers noch ein bisschen. Na, geht nicht. So. Oh, das war zu viel. Ich habe hier den Text mal eingeblendet, nur bis Vers 6a. Bei der Vorbereitung dachte ich, bis 8. Da geht es schon in den praktischen Teil. Heute möchte ich es mal bei den allgemeinen Überlegungen von Paulus belassen. Er schreibt hier, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. An zwei Stellen im Text sind mir hier in der neueren Übersetzung Änderungen aufgefallen. Zum Beispiel in der Luther-Übersetzung 2,17, die wir auch im biblischen Unterricht verwendet haben und in der Basisbibel auch. Es gibt im griechischen Text an zwei Stellen nur einen Begriff, der jetzt im Deutschen mit zwei Wörtern übersetzt wird. Wer eine alte Bibel hat oder noch eine dabei hat und das vergleicht, der liest hier nicht: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, sondern ich ermahne euch, liebe Brüder. Wieso steht hier jetzt Brüder und Schwestern? Manche rümpfen da die Nase, aber es ist vollkommen korrekt, hier mit Brüder und Schwestern zu übersetzen, denn es ist von der Sache her richtig. Paulus wendet sich an die ganze Gemeinde und natürlich gehören da auch die Frauen dazu. Er sagt es ja selbst später in Vers 3, jedem unter euch, also wenn er von jedem spricht, ist da natürlich die ganze Gemeinde gemeint. Aber auch hier müsste man jetzt nach korrektem Deutsch sagen, jede und jedem unter euch, aber irgendwann hört es dann auch mal auf mit der korrekten Sprache. Ich finde das dann manchmal ein bisschen albern, Sprache so zurechtzubiegen, anstatt einfach nur nachzudenken, was es bedeutet, was da steht. Und wir haben auch früher Brüder gelesen und Brüder und Schwestern gedacht. Es ist aber gut und richtig, das heute mit beiden wiederzugeben, denn auch der griechische Plural für Brüder bedeutet Geschwister oder Mitglieder einer Gesinnungsgemeinschaft. Und genau darum geht es in der Gemeinde. Ich hätte vielleicht dann übersetzt, mehr so Brüder und Schwestern, statt Brüder und Schwestern hätte ich gesagt, liebe Geschwister, das wäre vielleicht weniger umständlich gewesen. Aber so ist es okay. Und dann gibt es noch einen zweiten Fall von einem Begriff, und das ist der Begriff in Vers 1, wo es um das Ermahnen geht. Wenn man hier die verschiedenen Übersetzungen vergleicht, dann sieht man da eine ziemliche Vielfalt. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür: ermutigen, seelsorgerlich ermahnen, bitten und sogar Trost spenden. Und da sehen wir in diesem Begriff, da steckt sehr viel drin. Der hat ganz viele Facetten. Dahinter steckt der Begriff des Parakleten, des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ermahnt, erinnert, ermutigt und tröstet. Alles gleichzeitig. Und genau das tut Paulus hier der Gemeinde gegenüber im Römerbrief. Und ganz besonders auch in den Kapiteln 12 bis 15, wo er nach schwieriger Theologie doch sehr praktisch wird. Paulus ermahnt, er ermutigt und tröstet die Gemeinde gleichzeitig. Es ist eigentlich schade, dass nicht so wie in Vers 8, das sehen wir jetzt hier nicht, in der neuen Übersetzung mit zwei Wörtern übersetzt wird. Es sollte eigentlich auch in Vers 1 heißen: Ich ermahne und ermutige euch, liebe Geschwister. Ermahnen, das ist so ein Punkt, wenn ihr das nächste Mal denkt, boah, also den müsste man jetzt echt mal zurechtweisen. Der bräuchte mal eine zünftige Ermahnung. Dann macht's im biblischen Sinn. Erinnert euch an diesen Begriff und macht es wie Paulus. Fragt euch, was von dem, was ich jetzt dem anderen sagen will, würde mir denn selber weiterhelfen? Und was würde mich ermutigen bei Dingen, die ich gerade nicht so auf die Reihe kriege, wie ich das sollte? Würde mir das, was ich jetzt sagen will, selber Mut machen? Der Schlüssel zur richtigen Haltung beim Ermahnen ist das, worauf sich Paulus gleich am Anfang beruft. Das ist nämlich die Barmherzigkeit Gottes. Und die hat er doch an sich selbst sehr kennengelernt. Die soll ihn jetzt auch nach seiner Lebenswende bestimmen, wenn er andere ermahnen muss. Ermahnung kombiniert mit Barmherzigkeit. Das ist Ermutigung. Und die Barmherzigkeit Gottes, das ist was, was zur praktischen Anwendung gedacht ist. Das sieht man auch an Paulus. Er ist barmherzig bei seinen Besuchen in den Gemeinden und er ist es auch in seinen Briefen, die er schreibt und die er auch schreiben muss, wenn sehr schlimme Missstände herrschen. Trotzdem vergisst er nie, die Geschwister mit Liebe Geschwister anzusprechen. Trotzdem vergisst er nie, auch Hilfestellung zu geben, wie sie aus diesen Missständen wieder rauskommen können. Paulus nörgelt nie einfach so drauf los, und zwar deshalb, weil er beim Ermahnen immer ein gutes Ziel vor Augen hat. Salopp gesagt, es geht ihm um Gesundheit. Hauptsache gesund. Hauptsache der Körper, mit dem er die Gemeinde vergleicht, ist gesund. Hauptsache, die Gemeinde ist und bleibt lebendig. Jeder, der sich intensiver mit Paulus beschäftigt, der entdeckt schnell, dass er nicht nur ein tiefsinniger Theologe war, sondern sich vor allem mit praktischem Gemeindebau beschäftigt hat. Gemeinde Jesu zu bauen und die Gemeinden vor Ort fest mit Jesus zu verbinden, das war seine Mission und das war auch der Inhalt seiner Briefe. Hauptsache gesund, Hauptsache die Gemeinde ist gesund. Paulus vergleicht die Gemeinde nicht mit der Feuerwehr, ich weiß nicht, ob es sie damals gegeben hat, aber trotzdem und sehr treffend mit dem menschlichen Körper. Und das Bild verwendet Paulus mehrfach, zum Beispiel auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, kann man sich übrigens gut merken, Römer 12, 1. Korinther 12, in beiden Kapiteln geht es um die Gemeinde, um die lebendige Gemeinde. Die Gemeinde soll eigentlich ein Jesus-Organismus sein und der besteht aus vielen Gliedmaßen und Organen, die zusammengehören und die aufeinander angewiesen sind, die bestens miteinander arbeiten. Bevor Paulus dann ab Vers 6 sozusagen auf die einzelnen Organe und ihre Aufgabe zu sprechen kommt und damit auch Tipps für uns als einzelne Gemeindeglieder gibt, erklärt er uns wichtige Grundlagen für eine lebendige Gemeinde. Weil ohne diese Grundlagen wäre Gemeinde eher so eine Art Kühlregal für Organe statt ein lebendiger Organismus, der wächst und der sich vermehrt. Ganz wichtig bei dem Bild des Körpers ist, dass die Gemeinde vom Kopf her wächst und nicht vom Bauch her. Jesus, der Kopf. Von Jesus wird die Gemeinde gesteuert, nicht vom Bauch aus, nicht von uns her. Wir müssen also nicht in erster Linie eine selbstbewusste Gemeinde sein, sondern eine Jesusbewusste Gemeinde. Und zum lebendigen Gemeindekörper gehört nicht nur die Ansteuerung und Steuerung aller Organe vom Kopf her über die Nervenbahn, sondern es gehört auch eine gute Durchblutung dazu. Übertragen könnte man hier sagen, das ist der Heilige Geist, der uns durchströmt und mit den nötigen geistlichen Nährstoffen versorgt. Kurz, je intensiver jeder Einzelne von uns mit Jesus, dem Kopf, verbunden lebt, desto lebendiger wird die ganze Gemeinde sein. Ein weiteres Element der lebendigen Gemeinde ist der Gottesdienst. Beim ersten Lesen denkt man hier vielleicht, es geht um den Gottesdienst als Veranstaltung, so wie wir heute gerade versammelt sind. Aber das meint Paulus hier gar nicht. Er meint, das ganze Leben eines einzelnen Christen soll ein Gottesdienst sein. Und zwar ein vernünftiger. Schon wieder so ein Begriff, was meint er damit? Wenn du als einzelnes Glied der Gemeinde Jesus wirklich dein Leben anvertraut hast, dann bedeutet das, dass du keine halben Sachen machen kannst. Jesus gehört in sämtliche Bereiche deines Lebens hinein, alles andere wäre unvernünftig. Und wenn du meinst, dass du den ein oder anderen Bereich in deinem Leben ausklammern könntest, dann ist es gefährlich, dann droht Organversagen. Es gibt ja inzwischen schon das Krankheitsbild des Smartphone-Users, der also schon Genickprobleme und andere Schwierigkeiten bekommt. Ich habe gedacht, das geht auch bei mir ganz schnell, dass ich viel zu früh am Tag und viel zu lange schon in meinem Fall ist es ein Tablet, hänge. Aber wenn mein Smartphone anfängt, mein Leben zu bestimmen, dann muss ich es auch mal weglegen, vielleicht sogar ein paar Tage. Wenn das Smartphone mich mehr bestimmt als Jesus in meinem Denken, dann wäre Digitalfasten mal angesagt. Probiert das mal aus, da muss man auch nicht bis zur Fastenzeit warten. Jesus ist doch mehr als die SIM-Karte in meinem Smartphone. Er will die SIM-Karte in meinem Leben sein, in meiner Seele. Und Dort sorgt er für das beste Netz, für die beste Verbindung mit Gott. Das bietet Jesus, viel mehr als jeder Anbieter von Telefonen. Geh zum Beispiel morgens nie ohne Jesus zur Arbeit oder in die Schule. Das hört sich so einfach an, aber mach das mal. Betet für den Unterricht, der euch bevorsteht. Dann nehmt er vielleicht ganz anders an dem teil. Oder betet für den Arbeitstag. Vielleicht geht ihr dann ganz anders mit Kollegen um. Baue auch dein Haus nicht ohne Jesus. Sei nicht ohne Jesus im Internet unterwegs und geh auch auf keine Party ohne seine Begleitung. Ihr könnt die Liste noch beliebig fortsetzen. Wenn Paulus vom lebendigen Opfer spricht, dann denkt er nicht unbedingt daran, dass wir den Märtyrertod anstreben sollen, obwohl er wusste, was es damit auf sich hat. Er denkt auch nicht, dass wir irgendwelche strengen Asketen werden müssen, die sich nichts mehr gönnen dürfen. Mit Opfern des Leibes meint Paulus auf keinen Fall ein Sündopfer. Das wäre ja das Gegenteil von seiner ganzen Mission, in der er für Jesus unterwegs ist. Natürlich können und sollen wir selbst kein Opfer für unsere Sünden mit unserem Leib bringen. Das hat Jesus endgültig für uns erledigt. Aber was hat Paulus denn im Sinn, wenn er vom Opfer spricht? Er hat das alttestamentliche Ganzopfer als Hingabeopfer im Blick. Und das wurde zum Beispiel als Einsetzungsopfer gebracht, als Aaron, der Priester und seine Söhne in den Priesterdienst eingewiesen wurden. Und damit brachte der Priester seine völlige Hingabe Gott gegenüber zum Ausdruck. Und im Neuen Testament werden wir auch als priesterliches Geschlecht bezeichnet, wenn wir Jesus nachfolgen. Und als solche sollen wir uns ganz Gott hingeben. Also stell dich mit all deinen Fähigkeiten Gott zur Verfügung, nutze deine Begabungen für Gott. Das meint Paulus, wenn er vom Opfer des Leibes und vom vernünftigen Gottesdienst spricht. Paulus beschreibt das sehr schön, nochmal mit einem Satz zusammengefasst im Korintherbrief. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Da liegt unsere Bestimmung. Und damit ist auch die Bestimmung als ganze Gemeinde geklärt. Wir leben ja nicht als Einzelpersonen für Jesus, sondern miteinander als Gemeinde. Und Jesus versteht unter seiner Gemeinde eine möglichst enge und in seinem Geist verbundene Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sind zum Miteinander und nicht zum Individualismus aufgerufen. Jeder hat einen wichtigen Platz in der Gemeinde, jeder erfüllt dort eine wichtige Aufgabe. Keiner von euch, von uns ist überflüssig oder minderwertig, egal wie jung oder alt, egal wie gesund oder krank. Wir viele sind ein Leib in Christus, Vers 5, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Gott will doch keine einzelnen Organe pflegen, er will einen pulsierenden Organismus, genauso wie es im Körper funktioniert. Da ist kein Organ überflüssig, noch nicht mal der Wurmfortsatz des Blinddarms. Man hat bis vor nicht allzu langer Zeit noch gedacht, der Blinddarm wäre so eine Art rudimentäres Organ, so ein Überbleibsel im Verlauf der Evolution, völlig nutzlos, hängt das Ding da rum und sorgt nur für Schwierigkeiten. Aber Mediziner, die sich auskennen, die wissen, dass der Wurmfortsatz ein wichtiger Reservespeicher ist für den Wiederaufbau der Darmflora. Und das ist lebensnotwendig in Regionen, wo man schlechtere Hygieneverhältnisse hat als bei uns. Für uns mag der Blinddarmfortsatz vielleicht nutzlos sein, aber für ganz viele Menschen in der Welt ist er lebensnotwendig. Vielleicht findest du das jetzt komisch, wenn du drüber nachdenkst, aber ich würde auch sagen, die Gemeinde kommt nicht ohne Wurmfortsatz aus. Ganz oft in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, waren es wenige übrig gebliebene Christen, die geistliche Infektionskrankheiten ihrer Zeit überstanden haben und die dann für eine Rückbesinnung auf die biblische Botschaft gesorgt haben. Wie können wir als Gemeindeorganismus gesund bleiben? Sicher nicht dadurch, dass wir unser Gemeindeleben möglichst genau analysieren. Das gehört sicher dazu, aber das macht uns nicht gesund. Schon gar nicht dadurch, dass wir versuchen, unsere Macken selbst auszubügeln, die wir ganz sicher haben. Mit jedem Einzelnen von uns, der seine Macken hat, hat auch die Gemeinde ihre Macken, das ist ganz klar. Wie können wir gesund sein? Nur indem wir uns konzentrieren auf Jesus, indem wir ganz intensiv uns ihm nähern. Dann werden wir gesünder und lebendiger. Zurzeit wird in Mainz das größte Spiegelteleskop der Welt gebaut. Das besteht aus 798 Glaskeramikelementen, die ganz extrem genau gefertigt sind. Das Ding nennt sich European Extremely Large Telescope und soll in Chile in der Atacama-Wüste installiert werden. Das hat 39 Meter Durchmesser, dieser Spiegel am Ende. Und jeder einzelne Spiegel, der hier eingebaut ist, jedes sechseckige Wabenelement, hat schon einen Durchmesser von 1,4 Metern. Wozu braucht man so einen Riesenspiegel? Er soll den Sternenhimmel in einer ungeahnten Qualität sichtbar machen und soll auch helfen, neue Objekte am Himmel zu entdecken. Ich will mal die Gemeinde mit so einem Wabenspiegel vergleichen. Jede Wabe eine Gabe, oder besser ausgedrückt, jede Wabe ein Mensch von Gott geliebt, begabt und gebraucht. Damit Gott so klar und deutlich wie möglich durch seine Gemeinde sichtbar werden kann, da muss bei uns allen ganz schön was weggeschliffen werden. Das ist nämlich bei so einem Spiegel die Hauptarbeit, dass diese Rohlinge richtig geschliffen werden und zurechtgeschnitten werden. Und so ist auch jeder von uns in der Gemeinde Jesu ein Rohling, der von Jesus zurechtgeschnitten und zurechtgeschliffen werden muss. Wie geht das? Paulus schreibt: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lasst euch verändern, heißt es hier. Da ist ein passiver Aspekt dabei. Oder man könnte auch sagen, werdet verändernd. Also lasst euch verändern, werdet verändern. Es ist etwas, was an mir geschieht und was seine Zeit braucht, genauso wie bei dem Bau eines solchen Spiegels. Lasst euch verändern, indem ihr eure Gesinnung von Jesus erneuern lasst. Und die Erneuerung meines Sinnes, das ist genau der Schleifprozess. Und den kann ich mir nicht selbst verpassen, da muss ich Jesus ranlassen, sonst wird das nichts. Ich habe mich auch gefragt, was wird da abgeschliffen? Was wurde bei mir schon abgeschliffen? Vielleicht das, was gerade angesagt ist. Manches, was mir bisher sehr wichtig war. Vielleicht meine Fitness, vielleicht mein beruflicher Erfolg. Was war mir sehr wichtig, was Jesus vielleicht viel weniger wichtig ist? Und habe ich deswegen das, was Jesus will, übersehen? Beim Schleifen geht viel Material verloren und wenn der Spiegel nicht geschliffen wird, dann bleibt er blind. Er muss geschliffen werden, aber das Schleifen kann, wenn wir es auf uns übertragen, ganz schön wehtun. Vielleicht willst du auch Jesus nicht schleifen lassen, weil du Angst hast, dass du dabei zu viel von deiner Substanz verlierst. Vielleicht auch von dem, was zum Mainstream in der Welt passt. Zu viel von dem, was dir gefällt. Vielleicht willst du alle Gelegenheiten behalten, um dir Vorteile in der Schule, im Beruf oder auch im Sport zu verschaffen. Ich finde es immer interessant, wenn bei einem Fußballspiel im Fernsehen Fußballer besonders dafür gelobt werden, wenn sie fair reagieren, was man eigentlich im Sport als Grundsatz erwarten sollte. Vielleicht willst du auch immer auf deinem Recht bestehen. Ich glaube, das ist zum Beispiel in jeder Familie ein beliebtes Übungsfeld. Vielleicht willst du auch keine Rücksicht auf andere nehmen müssen, weil du denkst, du bist in deiner Freiheit eingeschränkt. Überlegt euch mal, was Jesus in deinem Leben, in eurem Leben abschleifen sollte. Aber keine Sorge, wenn Jesus an uns arbeitet, dann will er uns zum Glänzen bringen und dieser Glanz ist die neue Gesinnung. Ich erkenne diese Gesinnung daran, dass ich plötzlich meine Lieblingssünden nicht mehr pflegen und verstecken, sondern loswerden will. Ich erkenne sie auch daran, dass ich an der richtigen Gotteserkenntnis interessiert bin und plötzlich Freude am Bibelstudium habe. Ich merke auch, dass ich gerne mit anderen im Gemeindeorganismus zusammenleben und nicht mein eigenes Ding machen will. Ich erkenne die neue Gesinnung auch daran, dass ich nicht mehr machen muss, was ich will. Ich erkenne sie vor allem aber an der Freude an Gott und an dem, was ich von ihm entdecken darf und wie er durch seine Gemeinde in der Welt wirken will. Ich glaube, dass Jesus jeden von uns zu so einer Art Teleskopwabe machen will, die das Licht des Willens Gottes besser erkennt und in die Tat umsetzt. Das könnte jetzt natürlich in gewisser Weise jeder Christ für sich alleine tun, so wie jede Spiegelwabe alleine das Sternenlicht ein bisschen einfangen kann. Aber nur wenn alle Spiegelelemente zusammengesetzt und passgenau miteinander funktionieren, dann entsteht ein fantastisches Teleskop mit großer Lichtstärke. Und um die geht's, wenn man den Sternenhimmel beobachtet. Aber es wird noch eine weitere Eigenschaft verbessert. Physikalisch gesehen ist es so, je größer der Durchmesser der Optik, also des Spiegels, desto schärfer können kleinste Details abgebildet werden. Auf die Gemeinde übertragen heißt das, je mehr sich von uns von Jesus zurechtschleifen lassen und in die Gemeinde einbauen lassen, desto klarer können wir Gottes Willen erkennen. Gemeinsam sehen wir einfach mehr von Gott als alleine. Je mehr wir miteinander von Gott erkennen, desto größer wird auch unsere geistliche Leuchtkraft. Darum geht's doch. Das ist unsere Bestimmung. Aber Paulus schreibt hier, das soll uns nicht stolz, sondern bescheiden machen. Maßvoll soll ich von mir denken. Maßvoll soll die ganze Gemeinde von sich denken, denn sie hat sich ja nicht selbst gebaut. Wir haben uns auch nicht selbst zusammengesetzt. Sie ist Gottes Idee und Jesu Werk. Vielleicht müssen wir uns das hier nochmal besonders vor Augen rufen, weil es den Anschein hat, als hätten wir uns gerade hier in der Gemeinde zusammengesetzt aus den umliegenden Gemeinschaften. Aber das ist Gottes Werk, nicht unseres. Und dabei teilt Gott das Maß des Glaubens aus, so schreibt es hier Paulus. Aber hier geht es auch nicht darum, dass der eine einen schwachen und der andere einen starken Glauben hat, sondern es geht darum, den Platz zu respektieren, den mir Gott als Organ in seinem Organismus der Gemeinde zuweist oder den Platz, den er mir als Wabe in einem großen Spiegel zuteilt. Und dass wir so miteinander als Gemeinde Jesu sinnvoll und erfüllt leben können, das ist Gnade, das ist ein Gottesgeschenk. Deshalb erwähnt Paulus die Gnade gleich dreimal in unserem Abschnitt. Die Gnade, die ihm selbst gewährt wurde und die Gnade, die es bedeutet, dass jedes Gemeindeglied von Gott begabt ist. Gesunde, lebendige Gemeinde ist also im Endeffekt nicht unsere Leistung, sondern Gottes Gnade. Und so können wir wie ein großer Teleskopspiegel gemeinsam als großer Spiegel Gottes in der Welt wirken. Und dort sollen wir seine Schönheit und Größe sichtbar machen in der Welt. Das ist sein Ziel mit seiner Gemeinde und dafür muss sie lebendig sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du weißt, dass es uns manchmal sehr schwer fällt, unser Leben von dir bestimmen zu lassen. Und wir wollen selber der Kopf sein. Wir wollen selber die Konstrukteure unseres Lebens sein. Wir bitten dich ganz neu, dass du uns an dieser Stelle zurechtschleifst und dass du hilfst zu erkennen, dass je enger wir uns an dir orientieren, je lebendiger wir sein dürfen, weil du es dir so ausgedacht hast. In diesem Sinne, segne uns.